Herzlich willkommen zu unserem Podcast Besser Hören. Heute mit unserer Hörpatin Antje Frutiger. Jan, Antje hat uns von ihrer Perspektive auf das Leben mit einem Cochlea-Implantat berichtet und uns ihre Sichtweise und ihre Einstellung näher gebracht.
Genau, das ist nämlich die Sichtweise einer Mutter. Antje ist Mutter von zwei Söhnen. Der ältere ist normalhörend. Mats wurde vor 14 Jahren taub geboren. Und da hat sie uns von den ersten Momenten erzählt, wie das damals für sie gewesen ist, als sie diese Diagnose erfahren hat und welche weiteren Schritte sie dann gemeinsam gegangen sind.
Und neben diesem Moment der Diagnose hat sie uns auch zu einem sehr schönen Moment zum Beispiel mitgenommen, dem Moment, wo Mats das erste Mal gehört hat. Und sie hat uns auch generell durch die komplette Hörreise durchgeführt mit allen Höhen und Tiefen und viele Informationen auch für Eltern mitgebracht.
Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Gespräch über 14 Jahre CI-Erfahrung mit ihrem Sohn. Hören wir einmal rein in die Folge.
Ja, das ist auch so ein Moment, den ich nicht vergessen werde. Das war so circa 4 Wochen nach der OP. Da war dann die erste Anpassung. Und da saß er auf meinen Schoß und da hast du natürlich schon erstmal so. Er war ja immer sehr zappelig und dann hast du gemerkt, wie er richtig so kurz innegehalten hat. Dann hat er sich umgedreht und hat sich so quasi an meinen Hals geschmissen und so festgehalten, so nach dem Motto, oh, was ist das denn jetzt? Ja, wir wollten ihm das schon ermöglichen, ja, diesen Zugang zum Hören. Und wir haben immer gesagt, wenn er damit nicht zurechtkommt, kann er sich ja immer noch entscheiden, die abzulegen und dann vielleicht doch einfach die Gebärdensprache zu lernen und dann in der gehörlosen Welt sozusagen dann zurechtzukommen. Als sie das so uns erklärt haben, wie das implantiert wird, wie das funktioniert, also das war wirklich sehr faszinierend, ne? Und der Professor meinte auch, dass das Gehör momentan das einzige Organ ist, was ersetzt werden kann. Der Satz ist mir auch noch so Bewusstsein geblieben.
Herzlich willkommen, liebe Antje. Schön, dass du heute bei uns im Cochlea-Podcast bist und uns mehr über dich erzählst, aber natürlich auch über deinen Sohn Mats, um den es heute auch sehr viel gehen wird. Du hast heute gar nicht so einen weiten Weg gehabt hierhin. Wir sitzen in Berlin in einem Podcast-Studio hier. Du kommst auch aus Berlin, richtig?
Ja, also ich wohne mittlerweile vor den Toren Berlins in Henningsdorf. Auch erstmal ein herzliches Hallo an euch. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und über die Geschichte von Mats Hörreise zu sprechen.
Du bist schon immer in Berlin gewesen?
Jein.
Aber schon seit langer Zeit sehr verbunden mit also, Berlin. Deine beiden Söhne sind hier geboren?
Ja, also man kann schon sagen, die Hälfte meines Lebens wohne ich in Berlin, beziehungsweise jetzt am Rand von Berlin. Und ja, meine beiden Kinder sind hier geboren, genau.
Und du arbeitest auch in Berlin?
In Henningsdorf, genau.
Und was machst du da?
Ich bin Serviceassistentin im Autohaus.
Also auch ein durchaus vielleicht auch turbulenter Alltag wahrscheinlich im Autohaus manchmal auch oder eher ruhige Tätigkeit.
Es ist so tagesabhängig, aber mittlerweile, ich meine, man kennt das mit dem Personalmangel, das zieht sich ja mittlerweile durch alle Branchen und davor sind wir auch nicht gefeit und deswegen gibt es sehr viel zu tun für zu wenig Leute, ja.
Und wenn du nicht gerade im Autohaus arbeitest, was machst du in deiner Freizeit gerne?
Also ich bin noch Kampfrichterin beim Berliner Leichtathletikverband. Ich engagiere mich auch als Hörpatin bei Cochlea und ansonsten bin ich halt, wenn ich da mal ein bisschen Freizeit habe, auch gerne in der Natur unterwegs. Egal, ob jetzt zu Fuß, mit Fahrrad, Stand-up-Paddling, genau. Beachvolleyball, alles, was sich so anbietet, Tischtennis.
Das kann man hier in Berlin ja auch alles sehr gut machen. Mhm. Machst du das dann auch alleine mit der Familie?
Na, meist mit meinen Kindern oder mit Freunden oder Freundinnen, ja. Also meine Kinder sind Gott sei Dank auch sehr sportlich unterwegs und von daher noch möchten sie mit Mama ein bisschen was machen. Das wird wahrscheinlich in der Zukunft ein bisschen anders aussehen, aber noch kann ich sie dazu motivieren, mal mit mir Federball oder Tischtennis spielen zu gehen, genau.
Ja. Deine beiden Söhne sind 14 und 17. 17. Mhm. Mats, über den wir heute ein bisschen mehr hören werden, ist der jüngere der beiden. Mhm. Er hat ja auch ein sehr sportliches Hobby, da werden wir uns auch noch drüber unterhalten. Gleich der Große, macht er auch irgendwas in die Richtung?
Ja, also die haben beide Judo gemacht und sind jetzt beide sozusagen umgeswitcht auf Fußball. Das kam sehr plötzlich in den letzten Wochen, Monaten, ploppte das plötzlich so auf. Und Mats macht auch noch Tischtennis und Leines, mein großer Sohn, der ist jetzt Torwart beim kleinen Fußballclub in Berlin-Frohnau und da geht der gerade total auf drin. Also es ist ganz, ganz süß, ganz spannend zu sehen. Ja, weil vorher haben sie Judo gemacht, so da, das war aber eher so, dass wir gesagt haben, ihr müsst irgendwie euch ein bisschen sportlich betätigen und Fußball haben sie sich jetzt quasi freiwillig ausgesucht. Ja. Ich hätte mir natürlich auch gewünscht, dass einer von den beiden Leichtathletik macht, aber da konnte ich sie nicht überzeugen von. Ja.
Also du warst also neben deiner Wettkampfrichtertätigkeit auch dann aktiv früher in der Leichtathletik.
Genau, zu meiner Kinder- und Jugendzeit. Genau, langes her. Aber ich gehe halt gerne noch zu großen Veranstaltungen wie das ISTAF oder wenn hier ja dieses 2018 war European Championships hier in Berlin, also deutsche Meisterschaften. Also alles, was so in einer unmittelbaren Umgebung ist, wo man hinreisen, hinfahren kann, ja, das nehme ich dann schon wahr. Ist immer noch so eine Leidenschaft, ja.
Wir unterhalten uns ja viel über das Thema Hören hier in unserem Podcast. Da dreht sich alles drum. Deswegen fragen wir unsere Gäste auch immer nach einem Lieblingsgeräusch. Das haben wir bei dir natürlich auch gemacht. Und du hast uns auch eins mitgebracht, in das wir jetzt einmal reinhören. Was würdest du sagen, Katharina?
Also für mich hört sich das an nach Regen, entweder auf einem Fenster oder vielleicht auf einem Wohnwagen oder wenn man irgendwo sich im Zelt jetzt vielleicht nicht, ich glaube eher Dach oder also Dachfenster oder Wohnwagen, würde ich sagen. Was ist es für dich?
Also ich habe vor der Trennung in einem Haus gewohnt und da war halt so eine Dachschräge ganz oben im Dachgeschoss und da war halt auch dieses Dachfenster und ich fand das auch mal unglaublich, ja, was Meditatives, wenn da so der Regen drauf geplätschert ist, ja, auf dieses Dachfenster.
Mhm. Ja. Ja. Genau, du verbindest ganz viel mit so Geräuschen. Mhm. Geräusche, Hörerlebnisse lösen bei uns häufig viel aus, rufen Erinnerungen hervor oder bestimmte Gefühle. Und als dein Sohn Mats relativ jung war, hast du festgestellt, dass er nicht hört.
Ja.
Dass er quasi taub geboren worden ist. Mhm. Wie kam es dazu? Wann hast du das erste Mal erfahren?
Also privat jetzt so zu Hause oder im Krankenhaus hätte ich das so gar nicht festgestellt. Also der war auch immer sehr lebhaft, auch sehr kommunikativ. Er hat immer irgendwie Geräusche von sich gegeben, so mit Zunge, mit den Lippen. Also das hätte ich so gar nicht feststellen können. Aber durch dieses Neugeborenen-Hörscreening hat man natürlich gemerkt, dass da dass keine Reflexe oder Impulse halt vom Gehirn zurückkamen. Und letztendlich wurde das dann in der Charité halt durch diese Hirnstammaudiometrie festgestellt, dass er an Taubheit grenzend schwerhörig ist. So ist ja die offizielle Diagnose. Man weiß bis heute nicht, was die Ursache war. Also wir haben uns alle, sag ich mal, durchchecken lassen und mit Blut abgegeben. Und letztendlich sagte uns der Professor, das werde ich auch nie vergessen, sagt er, ich kann Ihnen leider keine andere Diagnose mitteilen, aber ich kann nur so sagen, dass es eine Laune der Natur war. Das war seine Antwort.
Ja. Du bist normalhörend, ja. Sein Vater ist normalhörend, sein älterer Bruder ist auch normalhörend. Genau. Und bei Mats war es dann anders.
Ja.
Du hast gerade vom Neugeborenen-Screening berichtet. Wir haben uns in unserem Vorgespräch darüber unterhalten. Damals, vor knapp 14 Jahren, muss das noch relativ neu gewesen sein. Also kurz davor muss es eingeführt worden sein als Standard. Kontrolle für alle Neugeborenen. Also wurde es sofort dann erkannt oder erst ein bisschen später?
Ja, tatsächlich erst in der Charité. Also wir haben vier Anläufe sozusagen gebraucht, unter anderem in der Geburtsklinik. Dann war das dann die U2 ist das dann, glaube ich. U1 wird ja gleich nach der Geburt. Ich glaube, die U2 ist das nochmal 3 Tage später. Und dann waren wir auch nochmal beim Kinderarzt und nochmal beim HNO-Arzt und keiner hatte irgendwelche Messergebnisse. Und daraufhin haben wir uns dann erkundigt, dass wir wollten ja jetzt auch eine Antwort haben, was da los ist. Und dann wurden wir halt an die Charité verwiesen. Und wie gesagt, durch diese Messung damals hat man festgestellt, dass, ich glaube, die haben bis 120, 130 Dezibel haben die, glaube ich, gemessen. Und da kam keine Reaktion zurück.
Für die Zuhörer, die mit Dezibelzahlen vielleicht nicht ganz so viel anfangen können, also bei 120 Dezibel redet man schon über ein Flugzeug von der Lautstärke. Ne?
Genau.
Wie war der Moment, als du dann oder das erste Mal gehört hast, wahrscheinlich hört dein Sohn nicht, auch in dem Moment, wo du dann vielleicht noch keine absolute Gewissheit hattest, wie hat sich das angefühlt für dich?
Das war so wie Zwiegespalten. Also auf der einen Seite war man froh, dass man endlich wusste, woran man ist. Ne, man hatte jetzt diese Diagnose und konnte halt ja damit arbeiten, weitere Schritte sozusagen einleiten. Also wir wurden auch gleich darüber aufgeklärt, dass es heutzutage dieses Cochlea-Implantat gibt und ja, wie das halt so funktioniert und wie die OP dann verlaufen würde und so. Das war wirklich ganz toll von dem Professor da formuliert, so dass wir gleich aufgefangen wurden, so nach dem Motto, so jetzt habt ihr die Diagnose und dann schaut mal, was ihr damit macht. Also wir haben uns immer sehr gut aufgehoben gefühlt in der Charité und wurden da auch gleich ja abgeholt, waren da eben nicht alleine. Und ja, auf der anderen Seite hat man sich natürlich gefragt, woher, also es waren so ganz komische Gedanken, wie habe ich irgendwas Falsches gegessen, habe ich jetzt irgendwie irgendwas gemacht in der Schwangerschaft, was das hätte auslösen können. Also ich hatte einmal Antibiotika bekommen in der Schwangerschaft, das habe ich auch alles abklären lassen, also daran lag es halt auch nicht, aber ja, man gibt sich halt so irgendwie unbewusst die Schuld irgendwie, dass man da was falsch gemacht hat, ne? Aber dem war ja nicht so und als der Professor meinte, naja, manchmal ist es halt so, es war eine Laune der Natur, naja, was soll man dann machen letztendlich, ne? Wir waren ja froh, muss man auch sagen, dass es nichts ist, ja, ganz krass gesagt, woran er sterben wird, ne? Also es hätte ja auch irgendwie eine ganz schlimme, furchtbare Diagnose sein können, ne? Also es war jetzt eine Diagnose, womit wir leben konnten. Ja, also auch wenn es das CI noch nicht gegeben hätte, er wäre ja gesund gewesen, man hätte dann halt die Gebärdensprache gelernt und wäre ja auch nicht das erste Kind gewesen, welches jetzt gehörlos auf die Welt kommt. Also damit hätte man schon umgehen können, aber durch dieses CI wurden wir halt auch gleich super gut aufgeklärt und dann haben wir uns eigentlich auch sehr schnell dafür entschieden.
Das heißt, ihr habt dann auch daran geglaubt, dass er gut damit zurechtkommen wird und dass er in ein normales Hören reinkommt.
Ja, wir wollten ihm das schon ermöglichen, ja, diesen Zugang zum Hören. Und wir haben immer gesagt, wenn er damit nicht zurechtkommt, kann er sich ja immer noch entscheiden, die abzulegen und dann vielleicht doch einfach die Gebärdensprache zu lernen und dann in der ja, gehörlosen Welt sozusagen dann zurechtzukommen. Aber dadurch, dass wir auch alle hörend sind, und wollten wir halt ihm das erstmal ermöglichen. Wie gesagt, er hat immer so diesen Eindruck gemacht, als ob er wirklich ja hören möchte, weil er sehr kommunikativ war, also immer irgendwie Geräusche von sich gegeben hat. Und dann dachte ich immer, das passt irgendwie gar nicht zusammen irgendwie. Ne? Und mittlerweile zeigt uns seine Entwicklung, dass es die richtige Entscheidung war. Also da kamen jetzt auch nie von seiner Seite irgendwelche Vorwürfe oder ja andere Dinge.
Bei der Entscheidung, du hast ja gesagt, ihr habt die recht schnell getroffen. Habt ihr auch noch mit anderen vielleicht gesprochen, mit Eltern oder anderen Betroffenen? Oder hat der Informationsaustausch dann bei der Charité stattgefunden?
Ja, also wir wurden an so eine Art Sozialpädagogin verwiesen, da in der Charité, die uns da so ein bisschen hilft auch, was jetzt so die nächsten Schritte sind. Anträge ausfüllen, den Schwerbehindertenausweis beantragen und so weiter, wo wir da welche Anlaufstellen haben. Also das war auch schon wirklich ganz toll und auch mit der späteren, jetzt fällt mir das nicht ein, Logopädin, Entschuldigung, Also auch mit der Logopädin haben wir uns dann viel ausgetauscht und die hat uns dann auch nochmal Kontakte vermittelt zu Familien, zu Eltern mit CI-Kindern, wo es irgendwelche Gruppen gibt, wo man sich anschließen kann und so weiter und so fort. Und die haben auch Elternabende organisiert, wo auch nochmal irgendwelche Ärzte, Professoren gesprochen haben, Gastredner, auch Mütter, Väter und da konnte man auch schon viel mitnehmen.
Du hast eben gesagt, er hat es euch als Eltern nie zum Vorwurf gemacht. War das eine Befürchtung, die du damals als Mutter hattest, dass du eine Entscheidung für dein Kind triffst, dass dein Kind vielleicht irgendwann mal anders sehen könnte?
Ja, definitiv. Ja, er war ja damals ein Baby und wurde ja auch mit einem Jahr schon operiert und das ist auch immer nicht ganz komplikationsfrei, ne? Gerade die Narkose ist so eigentlich das Heftigste für so ein Baby und wenn da jetzt was passiert hätte, naja, man hätte sich ja dann auch wieder die Schuld gegeben oder wäre seines Lebens dann nicht mehr froh gewesen. Ja, der Gedanke ist immer schon so ein bisschen, hat so ein bisschen mitgeschwungen, ne? Also, weil ja natürlich die auch nicht sofort dran gelassen hat, die CIs, sondern die hat er abgemacht, die flogen durch die Gegend, die hat er drauf rumgekaut. Wo man auch dachte, ach ja, wie soll das dann werden in Zukunft, ne? Und je älter er wurde, umso besser hat er natürlich auch das akzeptiert und auch dann natürlich das Bewusstsein gehabt, ah, die bringen mir ja irgendwas. Die haben ja einen Vorteil, warum ich die da hinten am Kopf zu hängen habe. Als Baby ist ja klar, da denkt er, was ist das? Und oder kann man ja wunderbar in den Mund nehmen und ja, durch die Gegend schmeißen. Ich glaube, mittlerweile ist er auch froh, dass wir die richtige Entscheidung da für ihn getroffen haben.
Die Versorgung mit CIs findet bei taubgeborenen Kindern heutzutage, wenn sich die Eltern für die Lösung entscheiden, durchaus so zwischen dem 6. und 9. Monat ja schon statt. Es war sicherlich dann nicht leicht, bei so einem kleinen Knirps dann zu sagen, ich gehe da durch den ganzen Prozess, oder?
Ja, wobei bei uns das relativ schnell klar war, weil bei Mats wirklich kein Resthörvermögen mehr übrig war. Ne? Also ich kann verstehen, wenn Eltern da immer so im Zwiespalt sind, ne? Also auf der einen Seite hat er ja noch oder sie noch irgendwie so 20-30%, auf der anderen Seite sind es auch noch irgendwie 60 und vielleicht wird das noch besser und vielleicht reicht ja ein Hörgerät aus. Bei uns war aber ganz klar, also selbst mit Hörgeräte wird da nichts ankommen, bei ihm wird er nie in die Sprache kommen, nie vernünftig hören. Wenn wir ihm das ermöglichen wollen, dann führt der Weg nur über ein CI. Ja, und wie gesagt, wir wurden dann auch sehr gut aufgeklärt da in der Charité. Und deswegen war das dann für uns also ganz schnell die einzige und richtige Lösung mit dem CI.
Ja.
Dass das in Frage kommt für uns, ja.
Mats ist ja auf beiden Ohren ertaubt. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich auch die Variante gewählt, dass er gleichzeitig auf beiden Ohren in einer OP versorgt wird, oder?
Ja. Genau. Also wir haben gesagt, wir wollen nur einmal einen Krankenhausaufenthalt, auch nur einmal Narkose. Er wurde natürlich im Vorfeld gründlich durchgecheckt und auch einmal so in Narkose gelegt, um halt zu schauen, wie er das verträgt. Man hat uns auch geraten, zu warten, bis er ein Jahr alt ist, so bis er ein bisschen an Gewicht zugenommen hat und ein bisschen eben stabil und kräftig ist. Und dann haben wir gesagt, okay, ich glaube, in Berlin wird ja vor einem Jahr eh nicht operiert. Und dann haben die Ärzte auch ihr Go gegeben und meinten, nee, der ist kerngesund, der ist kräftig. Das können wir dann schon machen mit einem Jahr. Und dann haben wir das kurz vor seinem Geburtstag, genau, ich glaube so 2 Wochen vor seinem ersten Geburtstag war dann die OP, ja.
Ja.
Und wie war dann der Moment, wo du wusstest, jetzt kann er mich hören? Mit dem, also erstmal wird das ja erstmal angepasst, aber irgendwann kommt ja der Moment, wo er dich das erste Mal hört.
Ja, das ist auch so ein Moment, den ich nicht vergessen werde. Das war so circa 4 Wochen nach der OP, da war dann die erste Anpassung. Und da saß er auf meinen Schoß und da hast du natürlich schon erstmal so, er war ja immer sehr zappelig und dann hast du gemerkt, wie er richtig so kurz innegehalten hat. Dann hat er sich umgedreht und hat sich so quasi an meinen Hals geschmissen und so festgehalten, so nach dem Motto, oh, was ist das denn jetzt irgendwie? Also er konnte das wahrscheinlich auch gar nicht einordnen, woher das jetzt kommt. Und das war schon ganz faszinierend zu sehen. Ne? Also ich kann jetzt auch natürlich nicht sagen, wie laut oder was das für ein Ton war. Aber die Reaktion, das war schon ja sehr emotional dann auf jeden Fall, ja.
Und wie sahen dann für euch die nächsten Wochen und Monate aus, nachdem er sein CI hatte und es eingeschaltet worden ist? Was kam da auf euch zu?
Na, erstmal, dass er natürlich die CIs auch dran behält. Also wir hatten vorher schon Hörgeräte bekommen, dass er einfach immer so ein Input von Geräuschen bekommt. Und die CIs hatten wir dann, da hatten wir noch so ein Band mit so einem Clip uns besorgt, dass er die auch, falls sie mal abfallen, dass sie nicht gleich irgendwie auf Nimmerwiedersehen verschwinden irgendwo. Und wir hatten uns dann auch alles Mögliche besorgt, irgendwelche Stirnbänder, Haarbänder, was auch immer, um das zu fixieren, weil er ja doch ziemlich oft die noch einfach abgemacht hat. Und wenn man nicht schnell genug war, waren die auch ganz schnell wieder ab vom Ohr. Ja, und dann passierte irgendwie erstmal wochenlang, monatelang so gar nichts. Ja, und dann hatte ich meine Logopädin oder unsere Logopädin, die Frau Schmidt, damals irgendwann angeschrieben und meinte, ach Mensch, Frau Schmidt, irgendwie, da passiert so nichts, ja, da kommt kein Wort, wie so gar nichts. Und dann meinte sie, naja, Frau Futiger, ganz ruhig, Sie müssen sich vorstellen, der hat jetzt über ein Jahr lang nichts gehört und er muss jetzt erstmal hören lernen. Ne, das Gehirn muss ja jetzt erstmal diesen ganzen Input da, den er bekommt von Geräuschen und die Lautstärke und alles verarbeiten. Sagt so, und dann wird es mit der Sprache kommen. So, haben Sie ein bisschen Geduld. Ja, sie hatte natürlich recht. Aber es war auch eine sehr aufregende Zeit, weil, wie gesagt, das CI ist ja nur auch nicht gerade sehr günstig, muss man sagen, diese Hörhilfe. Und wir waren natürlich immer so ständig darauf bedacht, dass das nicht kaputt geht, dass das nicht wegkommt. Und wenn die Jungs dann auch mal untereinander so gerauft haben, dass das nicht gerade durch die Gegend fliegt und einer tritt da drauf. Und da haben wir eben auch so manche Geschichten oder einige Geschichten, wo wir das gesucht haben und ja, den halben Bezirk auch abgesucht haben, weil wir dachten, wir haben es draußen irgendwo verloren. Und also das war dann auch manchmal so schon körperlich sehr anstrengend, ja.
Heutzutage gibt es ja bei den Prozessoren auch die Möglichkeit, dass man die tatsächlich mit der App dann auch wieder suchen kann, wenn man sie mal verloren hat, genau für solche Fälle. Aber bei euch damals ja zu Anfang noch gar nicht. Also habt ihr mal einen kleinen Spaziergang gemacht und das Viertel erkundet.
Ja, genau. Wenn man dann zu Hause ankam und hat gesehen, geschockt, da war nur ein CI dran an seinem Kopf. Wo ist denn jetzt das andere CI hin? Dann bin ich nochmal los den ganzen Weg abgesucht und ja, Gott sei Dank hatten wir das eine Mal Glück gehabt, da hat das jemand gefunden und an der Postfiliale so auf den Postkasten gelegt. Und ja, da sind uns, weiß ich nicht, wie viel Felsbrocken vom Herzen gefallen. Und ja, oder ist es in den Sand gefallen beim Schaukeln, dann hat man dann den halben Sandkasten abgesucht. Also war schon eine aufregende Zeit in jederlei Hinsicht.
Und wie war das für seinen älteren Bruder dann? Hat er verstanden, was die CIs machen?
Ja, das schon, aber er hat darauf keine Rücksicht genommen. Also wenn er mit seinem Bruder spielen wollte und den natürlich auch immer angestachelt zu ja, irgendwelchem Blödsinn, sage ich jetzt mal, ne, was so kleine Jungs machen, dann nehmen die da keine Rücksicht drauf. Ne. Also ich bin dann meist dann hinterher gesagt, so, wir nehmen die jetzt mal ab. Wenn ihr hier mit Wasser euch vollspritzen wollt und mit Sand beschmeißt und weiß ich nicht was und in vielleicht nur in einem Baum klettern und so ist, dann nehme ich die lieber mal ab. Und ihm war das auch ganz recht, Mats. Also konnte er sich einfach frei bewegen, sage ich jetzt mal, und musste nicht ständig aufpassen, dass das CI irgendwie abfällt oder kaputt geht oder wie auch immer, weil es ja auch durch Feuchtigkeit doch sehr anfällig war.
Und wie haben die beiden Brüder sich dann beim Spielen verständigt, dass hat einfach funktioniert.
Ja, also die haben sich dann wirklich ohne Worte verstanden. Oder Mats ist eigentlich auch ein guter Lippenableser, finde ich auch immer wieder erstaunlich. Wenn ich ganz langsam und ja sehr die Worte sehr gut mit dem Mund nachahme, so dann guckt er mir auf die Lippen und wiederholt das dann, aber in so einer ganz normalen Lautsprache. Also er schreit nicht oder er brüllt nicht und ja, liest das tatsächlich oft zu 100% ab, was ich da sage. Und die verstehen sich mit Händen und Füßen und das hat immer wunderbar funktioniert. Also ganz erstaunlich, dass man da wie so eine eigene Sprache dann irgendwie entwickelt, obwohl wir nie Gebärdensprache gelernt haben, aber so ein bisschen mit Händen und Füßen, ne, kommt man dann schon mal klar, ja. Hm.
Du hast eben beschrieben, die Geräte können abfallen. Ihr hattet Sorge um die CIs, dass damit was passiert in so aktiven kleinen Kinderspielsituationen. Weißt du vielleicht als Elternteil jetzt, auch wenn du etwas weiter weg bist, gerade gar nicht, trägt er jetzt das CI, ist es an, ist es aus? Heute haben wir in den Apps auch so Funktionen eingebaut, wo die Eltern das dann tatsächlich auch live sehen können. Auch das gab es vor 13 Jahren noch nicht. Hattest du manchmal in bestimmten Situationen Sorge darum? Hört er jetzt gerade? Ist es eingeschaltet? Ist es nicht eingeschaltet? Oder hast du dir da einfach gar keinen Kopf drum gemacht?
Tatsächlich nicht. Also wir hatten immer so eine kleine Kontrolllampe am CI, das hat geblinkt und da wusste ich dann, das CI ist an und er hört. Ne? Also irgendwann haben wir das natürlich abgestellt, weil dann, jetzt macht er das natürlich von ganz alleine. Ne? Er legt sie ab, wenn er schlafen geht, macht sie dran, wenn er morgens aufwacht. Er weiß ganz, er hat ja auch zwei Programme drauf, benutzt aber eigentlich immer nur ein, also Programm 1 sozusagen. Programm 2 wäre so ein bisschen, wo die Hintergeräusche reduziert werden, aber da hat er auch gesagt, nö, das benutzt er eigentlich so gut wie gar nicht. Und als das Bewusstsein da war, ich kann jetzt aber auch nicht genau sagen, welchem Alter, vielleicht so in der Kita, wo er dann natürlich gemerkt hat, er braucht diesen, braucht das Gehör sozusagen, sein künstliches Gehör, um sich mit anderen Kindern zu unterhalten, um diese Musik zu hören, irgendwelche, vielleicht auch ein Alarmsignal und so weiter. Da hat er sie von ganz alleine dran gelassen und das war auch in der Kita überhaupt kein Problem. Und ich wüsste jetzt keine Situation, wo er gesagt hat, oh nee, das mag ich nicht, dieses Geräusch, oder das ist mir zu laut, ich mache die CIs jetzt ab. Also es waren, ja, kann ich an der Hand abzählen, die Situation, wo er gesagt hat, nee, er macht die jetzt ab. Irgendwie. Einmal war es, weil er bockig war und hat sie abgemacht und meinte, so, ihr könnt mich jetzt voll quasseln. Ich höre nichts und ich reagiere jetzt auch nicht, aber ja.
Du hast eben von der Logopädin erzählt, die dir gesagt hat, haben Sie Geduld, es dauert ein bisschen später, sozusagen die Hör- und Sprachentwicklung kommt etwas später, entwickelt sich dann aber relativ normalerweise. Wie war das, als er in den Kindergarten gekommen ist? Hatte er da noch eine Verzögerung in der Sprach- und Hörentwicklung oder war das schon so der Zeitpunkt, wo sich das angeglichen hatte?
Ich muss jetzt mal überlegen. Also ich glaube, es ging so mit anderthalb dann los, 1¾. Vielleicht war es auch kurz so vorm zweiten Geburtstag, wo dann plötzlich so wie der Knoten geplatzt ist und dann fing er so an zu babbeln, ne, wie man so sagt. Und mit 3 ist er dann in die Kita gekommen. Also man muss natürlich sagen, er hatte auch Glück, großen Bruder zu haben, der ihn natürlich auch immer mit Sprache versorgt hat, mit Geräuschen, mit Lauten, mit was auch immer. Und ihn dadurch natürlich immer ermutigt hat zu reagieren, ja. War ja auch ein Tipp von der Logopädin, ihnen immer Sprache anzubieten. Die Oma war da, wir waren da, der große Bruder war da. Und in der Kita, also da muss man ja auch dem großen Bruder wirklich Respekt und auch Dankbarkeit zollen. Der hat den da wirklich an die Hand genommen und so durch die Kita geführt die erste Zeit und hat den Kindern dann auch erklärt, warum er die Lauschis, sagen wir ja dazu, zu den CIs, liebevoll Lauschis genannt bei uns, wozu er die braucht. Ne? Und die kleinen Kinder, die sind dann, ja, die waren alle total süß da in seiner Kita-Gruppe, die haben dann mal aufgepasst und so, dass er die trägt, dass die an sind, dass die Batterien oder die Akkus, damals hat er noch Akkus gehabt, mittlerweile ist er zu Batterien, zu den Knopfzellen gewechselt und dass die immer geladen sind und da gab es eine ganz süße Situation, da kam ich in die Kita, wollte ihn abholen und da wurde mir gesagt, beide Akkus sind leer, also Mats hört gerade im Moment nichts und er saß so am Tisch und alle seine Freunde so um ihn drum herum und haben sozusagen auf ihn aufgepasst und da sagte ein Kind zu mir, ja, die Akkus von den Lauschis sind voll, sind leer. Da musst du besser aufpassen, so dass er, ne, dass die halt auch geladen sind und er damit sozusagen durch den Kita-Alltag kommt. Das fand ich ganz niedlich, ja. Wie die Kinder auch so ganz natürlich mit umgegangen sind, ja. Und er hat sich da auch sehr schnell integriert. hat natürlich den Integrationsstatus gehabt. Die Kita war da aber auch sehr offen, überhaupt nicht irgendwie zurückhaltend oder scheu. Also die haben dann noch so eine zusätzliche Erzieherin bekommen und die hat dann auch ein, zwei Mal eine Woche nochmal so extra mit, nicht nur mit Mats gearbeitet, sondern überhaupt mit Kindern, die so ein bisschen Defizite hatten in der Sprachentwicklung. Und ja, da hat er ziemlich schnell aufgeholt, was die Sprache angeht. Also es gab immer so ein paar Buchstaben, ich glaube so das B und das W, da hat er immer Probleme gehabt. S, F, sowas so ähnlich klang, so manche Laute. Oder F und P, also er hat immer gesagt, er konnte nicht schlafen sagen, hat immer schlafen gesagt oder Hilfe war dann Hilfe. Aber das hat sich dann nachher auch alles gegeben, ja.
Und dann ist er gut durch die Kita gekommen. Gab es dann Schwierigkeiten oder wurde es dann anders, als er in die Schule gekommen ist? Hattet ihr da neue Herausforderungen?
Ja, ein wenig, was so den Geräuschpegel angeht, ne? So gerade die Hintergrundgeräusche ist das, was man auch von älteren CI-Trägern immer hört, dass das so sie ablenkt, ne? Oder sie schlecht hören lässt. Und was so die Sprachentwicklung angeht, das war überhaupt kein Problem. Wir waren ja regelmäßig zur Nachsorge, zur Logopädie, zur Einstellung und so weiter. Das hat immer wunderbar funktioniert. Und dann konnte er sich da auch ganz toll entwickeln, was das Hören und die Sprache angeht. Und dann hat auch nichts dagegen gesprochen, dass wir ihn auf eine Regelschule schicken. Ne? Auf die natürlich auch schon sein großer Bruder wieder war. Da hat er dann immer so einen Anhaltspunkt, Anlaufpunkt gehabt. Und wir haben dann auch mit dem Schulleiter gesprochen, mit der Lehrerin, was wir machen können im Raum, dass es nicht so laut ist. Und ja, es ist halt ein bisschen schwierig, in Deutschland das dann umzusetzen, weil dann gab es halt wieder so brandschutztechnische Bedenken, wenn da jetzt Teppichware irgendwie drin liegt, Klassenzimmer oder irgendwelche Vorhänge da von der Decke hängen, die so ein bisschen den Schall schlucken sollen. War nicht ganz so einfach, aber letztendlich war das Klassenzimmer ein relativ kleiner Raum mit niedrigen Decken. Linoleum war jetzt auch geräuscharm, muss man sagen. Die Klasse war jetzt nicht so groß und er saß halt immer so in Lehrernähe. Wir haben dann auch die FM-Anlage eingesetzt. Also die Lehrerin hat da auch sehr gut mitgemacht, muss man sagen, sodass er eigentlich die besten Voraussetzungen hatte.
Für diejenigen, die mit unserer FM-Anlage nichts anfangen können, vielleicht kannst du es einmal kurz läutern, wie dieses Zubehör funktioniert und was es deinem Sohn in der Schule tatsächlich gebracht hat.
Ja, also das ist so ein, wie soll man sagen, so eine Fernsprechanlage. Also die Lehrerin hat so einen Empfänger, den sie sich sozusagen um den Hals hängt oder irgendwie an den Gürtel klippt oder an die Bluse, Tasche irgendwo befestigt. Und Mats hat dann sozusagen zwei Sender, die in das CI in so eine kleine Öffnung gesteckt werden. Und wenn die Lehrerin halt spricht, bekommt er das sozusagen 1:1 über die FM-Frequenz gesendet, ohne dass jetzt ja störende Nebengeräusche sind. Also das wäre jetzt fast so, als wenn ich euch direkt was ins Ohr sagen würde.
Genau, ja. Gerade in so anspruchsvollen Umgebungen, je größer der Raum oder je größer die Gruppe ist, desto eher greift man dann eben auf diese Hilfsmittel zurück. Und am Ende ist es ein kleines Mikrofon, was in der Nähe des Sprechers ist und dann gerade in der Schule natürlich sehr hilfreich ist. Ja.
Wurde in der Kita auch schon eingesetzt, aber er meint, es war ihm immer zu laut, weil die natürlich auch viel gesungen haben und auch irgendwie Trommeln oder Rasseln irgendwie so eingesetzt haben. Und hat er gesagt, das war ihm immer zu laut und deswegen hatten wir in der Kita eigentlich die FM-Anlage immer weggelassen, aber nachher in der Schule, wenn es ums Schreiben ging, um diese Laute, wie man die halt formt und formuliert, und da haben wir die dann eingesetzt und das hat sehr gut funktioniert.
Ja. Und neben der Schule, hattest du ja auch schon erwähnt, ist Mats ja auch sehr aktiv, im Sport zum Beispiel auch, und hattest du ja auch schon erwähnt, mit dem Spiel mit dem älteren Bruder hattest du manchmal Sorge um die CIs. Wie ist das beim Sport? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist er im Judo aktiv gewesen, zumindest bis jetzt. Das ist ja durchaus auch ein Sport, wo man vielleicht auch Angst um die CIs haben kann.
Das ist genau richtig. Also klar, es gibt den Schulsport und da hat er immer nur ein CI dran gelassen. Beim Schwimmen hat er beide abgemacht und beim Judo-Training hat er auch immer eins dran gemacht, wobei wir immer gesagt haben, naja, wenn ihr eure Überwürfe macht und Rollen und so weiter, überlegt doch mal, ob du nicht beide dann lieber abmachst und so weiter. Und bei den Turnieren haben wir im Vorfeld immer mit den Schiedsrichtern gesprochen und haben gesagt, also er ist gehörlos und er trägt diese CIs, er macht die aber während des Kampfes ab, weil er kann sich ja vielleicht auch verletzen, ne, wenn er dann da irgendwie draufknallt. Und dadurch, dass die Schiedsrichter sowieso viel mit den Händen so Zeichen immer geben, das ist auch so beim Judo ganz normal, war das überhaupt kein Problem. Ne? Also er hat dann oft Augenkontakt gehabt mit dem Schiedsrichter. Die Schiedsrichter haben gesagt, du, wenn ich dir irgendwie auf die Schulter klopfe oder so, dann weißt du, dass der Kampf vorbei. Und es hat immer ganz wunderbar funktioniert.
Hm. Beim Schwimmen hat er sich gegen die CIs entschieden. Grundsätzlich ist es ja möglich, mit den CIs zu schwimmen, aber für ihn war das ohne dann angenehmer.
Genau. Also das Schwimmen lernen haben wir noch mit diesem Aquakit benutzt und dann, damit er natürlich die Schwimmlehrerin hören kann. Aber wir haben auch festgestellt, so wenn er ins Wasser springt, die waren dann halt immer ab und dann mussten wir die halt immer aus dem Wasser fischen. Wie gesagt, zum Schwimmen lernen hat das ganz super funktioniert. Wenn wir jetzt aber schwimmen waren, egal im Freibad oder im Schwimmbad, hat er von sich aus die lieber abgemacht. Mhm. Weil dann konnte er ein bisschen, ja, so unbedarft halt im Wasser rumtollen, ohne dass man Angst haben muss, dass die da wieder auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Hat man ja alles die Situation. Ne? Also das ist ja, weil wir eben auch diese Erfahrung gemacht haben, haben wir halt immer geschaut, was ist für uns der beste Weg, wie ist es für Mats am besten. Und er hat dann letztendlich eben entschieden, lässt er eins dran, nehmen wir irgendwie die wasserfesten, macht er sie komplett ab und das funktioniert wunderbar.
Ja, du hast eben erwähnt, dass ihr natürlich in der Reha gewesen seid, dass er Logopädie bekommen hat. Am Anfang ist das ja immer etwas intensiver. Mhm. Kannst du uns das mal beschreiben, wie sehr euch das beschäftigt hat? Das heißt, wie intensiv ist das am Anfang gewesen? Mhm. Wie sah die Reha für ihn aus und all die Übungen?
Mhm. Also wir hatten jede Woche mindestens einmal Logopädie und sozusagen diese Anpassung oder Kontrolle der CIs, wo dann immer gemessen wurde, wann reagiert er. Er musste dann oft, also alles sehr spielerisch. Also man hat ihn auch erklärt, egal ob er das jetzt verstanden hat oder nicht. Aber ich denke schon, dass er jetzt Geräusche aufs Ohr bekommt. Und wenn er was hört, dann muss er so einen Ring auf so einen Vorrichtung stecken oder ein Puzzleteil oder irgendwie sowas. Das haben die immer ganz toll gemacht. Ne? Und dann saß er halt immer da, ganz gespannt da mit diesem Gegenstand. Und wenn er was gehört hat, dann hat er mal, ah, jetzt habe ich was gehört. Und hat dann dieses Teil dann eben da hingelegt, wo er es halt hinlegen sollte. Mhm. Oder mit Bildern. Ne? Es ist laut, es ist weniger laut, es ist ganz leise. Und dann sollte er immer halt so drauf tippen auf diesen Bildern. Und das hat richtig viel Spaß auch gemacht, wie gesagt, weil es immer sehr spielerisch war. Aber es war schon jede Woche. Ne? Also wir mussten jede Woche eben in die Charité fahren und dann wurde es dann so ein bisschen ausgedünnt auf 2 Wochen. Dann war es nur noch einmal im Monat, dann irgendwie alle 2 Monate, dann vielleicht nur einmal im halben Jahr. Und mittlerweile sind wir ja nur noch jährlich zur Kontrolle. Aber dann wird halt alles gemacht sozusagen. Also Logopädie natürlich nicht mehr. Es ist jetzt nur noch die Anpassung und dann einmal zum HNO-Arzt. So, ja, Kontrolle, genau.
Mats spielt ja oder macht ja auch Musik. Hat er das auch während der Reha auch gelernt? Also war das Musik ein Bestandteil der Reha?
Das tatsächlich nicht, aber er war auf einer musikbetonten Grundschule. Und da wurde ab der 1. Klasse Musik gemacht, die klassische Blockflöte. Mussten halt alle Kinder lernen und er dann halt auch. Naja, könnt ihr euch ja vorstellen, was da zu Hause dann so los war. Aber er fand's toll. Und ab der 3. Klasse durften sich die Kinder dann ein Instrument aussuchen. Mein großer Sohn hat die Gitarre gewählt und Mats Geige. Und da haben wir schon so ein bisschen mit den Augen gerollt, weil wir wussten, was auf uns zukommt. Und dann meinten wir, naja, aber wieso denn ausgerechnet die Geige? Und dann sagt er, ja, das klingt so schön. Und dann dachten wir so, ja, wenn man Geige spielen kann, klingt das sehr schön. Naja, Mats hat sich sehr viel Mühe gegeben, aber es ja, es quietschte halt hier und da auf der Geige, aber er hatte seinen Spaß daran gehabt und wir haben das natürlich auch unterstützt und er hat es leider nicht weitergeführt, aber sonst so Musik hören, das schon. Er hat dann irgendwann, ist dann übergegangen zu Hörspielen, ne? Damals noch so die klassische Kassette in den Kassettenrekorder gesteckt zum Einschlafen und dann hat er sich diese Hörspiele angehört oder auch CDs dann, so dass ich nicht mehr stundenlang vorlesen musste oder auch einfach nur Händchen halten, Rücken streicheln, was die Kleinkinder so mögen. Mhm. Und da war ich immer schon erstaunt, dass er darauf, also auch die Geduld hat, dazu zu hören, ne? Oder dass er eben auch wirklich versteht, was die da sprechen, weil die Qualität ja manchmal auch ein bisschen so nicht die beste ist von der Kassette, das rauscht und knatscht und dann sind auch viele andere Hintergeräusche. Und dann gab es auch irgendwann so Musik, wo er gesagt hat, oh, das findet er toll. Oder er hat im Radio irgendeinen Song gehört und meinte, oh, den findet er gut. Und dann wurde ihn doch lauter gemacht. Oder er, naja, später mit dem Handy dann so eine Musik-App runtergeladen und Musik gehört. Hm. Ja, aber das kam schon ein bisschen später, würde ich sagen. Also Musik war Geräusche, ja, alle möglichen Geräusche und Musik, das hat sich erst so ein bisschen so später herauskristallisiert.
Wenn du dich heute mit Mats über seine Höreinschränkungen unterhältst, was erzählt er dir, wie das damals für ihn gewesen ist? Ist das was ihn im Alltag beschäftigt hat oder hat er da gar nicht groß drüber nachgedacht und war alles völlig normal, weil er es ja gar nicht anders kannte?
Ja, tatsächlich.
Hat er Einschränkungen in bestimmten Situationen verspürt oder gar nicht?
Nee, gar nicht. Also ich muss sagen, der hat wirklich ein großes Selbstbewusstsein und ist da von Anfang an ganz cool mit umgegangen, so nach dem Motto, naja, das ist halt nun mal so. Und wir haben ihm auch immer erklärt, naja, andere brauchen halt eine Brille, weil sie schlecht sehen können. Die Oma braucht eine Brille oder es gibt ja auch Menschen, die vielleicht eine Handprothese brauchen oder eine Beinprothese und er braucht halt diese Lauschis, um hören zu können. Mhm. Und es gab irgendwann mal eine Situation im Auto, da habe ich gemerkt, ich weiß jetzt nicht mehr, wie alt er war, aber es muss schon in der Schulzeit gewesen sein, da hat er mal so einen Satz gesagt wie, naja, ohne die Lauschis könnte ich ja gar nicht hören. So, ne? Also wo man gemerkt hat, ach, jetzt so, ja, kristallisiert sich das bei ihm so heraus, Mensch, ich brauche die ja, um hören zu können. Also da merkt man immer, dass er noch bewusster damit umgeht und vielleicht einfach auch mal drüber nachdenkt, was ist denn oder was wäre, wenn ich die CIs nicht hätte. Das war aber nur so eine Situation und dann war wieder gut. Ja, also hin und wieder hat er gesagt, naja, ich brauche ja die Lauschis, damit ich was hören kann. Oder wenn andere Kinder gefragt hat, dann hat er ganz toll erklärt, warum er die denn braucht. Aber ansonsten hat er das eigentlich nie hinterfragt. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass er geweint hat, so nach dem Motto, weil er vielleicht anders ist. Warum rausgerechnet er jetzt diese CIs braucht. Die Situation hat mir wirklich, Gott sei Dank, nie. Mhm. Ja, also er hat die wirklich von Anfang an akzeptiert. Ich kenne natürlich auch Kinder, bei denen es ein bisschen schwieriger war. Und da muss ich wirklich sagen, ja, cool damit umgegangen. Anders kann man es gar nicht formulieren, ja.
Ja.
Da sind wir auch sehr dankbar für.
Mhm. Andere Kinder im Kindergarten oder so gehen, wie du ja auch beschrieben hast, meistens ohne jegliche Vorbehalte damit um, sind ganz, ganz offen. Wie hat so das erweiterte Umfeld darauf reagiert? Auch Erwachsene, wie sind die damit umgegangen, als sie gehört haben, Mats ist taub?
Ja, meist auch erstmal ein bisschen geschockt. Na, und dann kommt immer gleich die Frage, ja, wie kann denn sowas passieren? Woher kommt denn das? Bei meinen Eltern habe ich festgestellt, hat es schon sehr lange gedauert, bis so dieses Verständnis da war, dass er gehörlos bleibt. Ne, da kam dann manchmal auch so ein Satz wie, naja, vielleicht wird das ja noch besser oder verwächst sich oder was auch immer. Und ich habe gesagt, nee. Also der ist gehörlos geboren und er wird sein ganzes Leben gehörlos bleiben. Da, ja, das war dann schon ein bisschen schwierig für die, das zu akzeptieren und zu verstehen, weil, wie du ja schon am Anfang gesagt hast, kommt das bei uns in der Familie oder bisher, soweit ich weiß, ist das noch nicht vorgekommen. Ansonsten hat das Umfeld sehr, ja, tolerant drauf reagiert. Also es war ja auch jetzt nichts, was jetzt eine große, vielleicht einen großen Krankenhausaufenthalt oder ja irgendwas, wo wir die halbe Wohnung umbauen müssen, ist ja doch ein bisschen was anderes, wenn du ein sehr geistig schwer behindertes Kind hast oder was körperlich sehr beeinträchtigt ist. Das ist ja bei uns sozusagen weggefallen. Ja, also da mussten wir jetzt keine großen Vorkehrungen treffen. Von daher hatten wir aber eigentlich auch von jedem die volle Unterstützung. Also es war ein bisschen, klar, am Anfang schwer zu verstehen, aber als sie gemerkt haben, wie Mats sich entwickelt, wurde er dann auch ganz, ich sag mal, ganz normal dann auch behandelt. Also wir haben auch immer drauf geachtet, dass es da keinen großen Unterschied gibt zwischen seinem Bruder und ihm. Wir wollten ihn auch nicht zu sehr in Watte packen, ja, und nicht jedes Mal sozusagen auf dieses Defizit so hinweisen, so, sondern er sollte ja irgendwie wie ganz normal aufwachsen. Mhm. Ja, klar, immer ein bisschen mit dem im Hinterkopf behalten, ich habe nun mal diese CIs, die sind sehr teuer, da muss ich ein bisschen drauf aufpassen, wie eben auf eine Brille zum Beispiel. Aber ansonsten sollte er sich ja ganz normal entwickeln, austoben, Blödsinn machen, wie sein Bruder halt auch.
Ja. Deinen Eltern ist es wahrscheinlich auch schwer gefallen, am Anfang damit umzugehen, weil sie mit dem Thema gar nicht vertraut waren. Sie haben vermutlich, denke ich mal, das erste Mal dann davon gehört, als dann betroffen war. So geht es ja auch vielen anderen. Obwohl wir bei CIs ja über eine Technik reden, die es jetzt seit über 40 Jahren gibt. Mhm. Und trotzdem, wenn man dann damit in Berührung kommt, ist es sehr neu. Du hast damals, hattest du vorher schon mal von Cochlea-Implantaten gehört oder war das Thema, als die Indikation dann da war, auch komplett neu für dich?
Ja, tatsächlich hatte ich auch vorher noch nie von der Firma Cochlea gehört und auch von diesen CIs und waren aber gleich total fasziniert, muss ich sagen. Also als sie das so uns erklärt haben, wie das implantiert wird, wie das funktioniert, also das war wirklich sehr faszinierend, ne? Und der Professor meinte auch, dass das Gehör momentan das einzige Organ ist, was ersetzt werden kann. Satz ist mir auch noch so Bewusstsein geblieben. Und ja, wie du schon sagst, meine Eltern, für die war das auch völliges Neuland. Und da so ein gewisses Verständnis oder vielleicht auch technisches Verständnis, Hintergrundwissen, musste man sich ja erstmal aneignen. Ne? Also ich habe gemerkt bei meiner Mutter, die hat sich dann irgendwann tatsächlich so ein bisschen vertieft in das Thema, hat mir dann auch irgendwie mal so Zeitungsartikel zukommen lassen, sagte, ach, guck mal, hier in Magdeburg, da findet jetzt auch ein Vortrag in einer Uniklinik über CI statt und so weiter, wo du gemerkt hast, ah, okay, jetzt ist da auch so ein bisschen das Bewusstsein für da, vorher sind mir auch nie Menschen mit CIs aufgefallen, ne? Und erst so im Nachhinein, ne, wenn man das, kennt ihr sicherlich auch, wenn man das Bewusstsein für eine gewisse Sache hat, dann auf einmal sieht man, ach guck mal, der hat da auch ein CI. Auf Arbeit hatte ich letztens auch einen Kunden und habe gesehen, oh, der hat ja ein CI. Ne? Und meist gehe ich dann ja auch auf die Leute zu und spreche die dann auch sofort an. Da habe ich dann mal keine Berührungsängste mehr mittlerweile. Und der Austausch tut mir auch gut, muss ich auch sagen. Ja.
Austausch ist bei dem Thema, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum du mittlerweile Hörpatin bei Cochlea bist. Hörpaten bei Cochlea, das sind Menschen, die entweder selber CIs tragen oder eben Eltern von CI-tragenden Kindern sind, die sich bereit erklärt haben, anderen von ihren Erlebnissen zu erzählen. Was hat dich dazu bewogen? Warum bist du damals Hörpatin geworden vor vielen Jahren?
Ich glaube, das war im Jahre 2016. Und das ist über Facebook zustande gekommen, dass ich irgendwann darüber kontaktiert wurde, wahrscheinlich, weil ich Beiträge geliked oder kommentiert habe, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwann wurde ich jedenfalls kontaktiert und dann hieß es, ob ich nicht mal nach Hannover kommen möchte, weil da wird da so ein Treffen organisiert und ob ich mir vorstellen könnte, eben als Hörpatin zu agieren, um andere, also in meinem Fall dann eben Mütter mit CI-Kindern oder Eltern mit CI-Kindern zu unterstützen auf ihrem Weg oder einfach auszutauschen. Und dann habe ich gesagt, naja, schau mir das mal an, ich komme mal hin. Und ja, das muss so, glaube ich, so 2016 gewesen sein. Da war ja die Patricia noch da. Und da habe ich dann auch die andere Mutter, die Kirsten, kennengelernt. unsere Söhne sind ja in dem gleichen Alter und der Sohn ist so, ja, schon der gleiche Schlag, kann man sagen, wie Mats. Wir haben uns auch sehr gut verstanden und auch natürlich ausgetauscht. Und ja, und das hat mir gefallen und gesagt, ja, das mache ich. Ja.
Und in der Beratung hast du da jetzt die Erfahrung, dass ihr sozusagen viel Glück mit Mats auch hatte, dass alles gut durchgelaufen ist? Oder sagst du, das ist momentan eigentlich so, läuft das bei den meisten Eltern, nachdem der erste Schreck überwunden ist, ganz gut?
Ja, würde ich schon so sagen, dass wir bei Mats Glück hatten mit der Entwicklung. Also ich habe ja auch Eltern kennengelernt, deren Kinder sich auch sehr gut entwickelt haben. Und dann dachte ich immer, oh, hoffentlich entwickelt Mats sich auch so gut, dass man hört ja gar nichts. Also wenn er eine Mütze auf hat und du siehst die CIs nicht, du würdest ja überhaupt nichts merken, dass er eigentlich nichts hört, weil er so gut in die Sprache gekommen ist. Und das habe ich bei anderen Kindern halt gesehen und habe mir das immer für Mats gewünscht und habe aber natürlich auch das Gegenteil gehört von Eltern, die gesagt haben, unser Kind tut sich sehr schwer damit. Da wurde es entweder zu spät entdeckt. Ne, man sagt ja immer, so ein Zeitfenster zwischen 1 und 4 Jahren ist perfekt, um dann noch in die Sprache zu kommen oder zumindest so gut die Sprache zu lernen, dass da irgendwie kein Defizit irgendwie zurückbleibt. Und es gibt halt, oder ich kenne halt Eltern, wo das Kind eben die CIs auch irgendwie abgelehnt hat oder sich vielleicht oder länger gebraucht hat, bis die CIs akzeptiert haben. Und wenn ich so zurückdenke, denke ich manchmal auch, ja, da haben wir mit Mats wirklich leicht gehabt, dass er das so akzeptiert hat und vielleicht auch gemerkt hat, ach Mensch, das bringt mir ja was, das ist ja ein Vorteil, wenn ich die trage, weil wenn ich die nicht trage, höre ich nichts, ich kann mich nicht mit meinen Eltern unterhalten, mit Oma, mit meinem Bruder, ich kann keine Musik hören, ich kann keine Computerspiele spielen. Also von daher, ja, muss ich schon sagen, hat man da Glück gehabt, ja, mit ihm.
Wenn du dich heute mit betroffenen Eltern unterhältst, die eben noch vor dem Schritt stehen, was sind da so die Ängste und Befürchtungen der Eltern? Worüber redet ihr am meisten?
Meist so über dieses Resthörvermögen. Also das ist immer so ein Thema. Wie gesagt, bei Mats war das sehr eindeutig, dass da nicht viel ist. Und bei den Eltern, die ich jetzt betreut habe und die Kinder, da war halt immer so ein Resthörvermögen da. Und wo auf der einen Seite vielleicht noch ein Hörgerät ausgereicht hat, aber auf der anderen Seite eigentlich nur ein CI in Frage kommt, damit das Kind eben gut in die Sprache kommt. Und das war eben so ein eigentlich der häufigste, ja, so Knackpunkt in der Entscheidung pro oder contra CI. Ja, so ein, weil dann auch die Ärzte manchmal vielleicht auch ein bisschen zu schwammig sind, das kann ich jetzt nur so ein bisschen spekulieren in ihrer Aussage, ob sich das vielleicht doch noch verbessert mit dem Gehör, aber mir wurde halt immer gesagt, dass das eigentlich nicht funktioniert, dass ein Gehör noch im Laufe der Zeit besser wird. Eigentlich ist immer der Nachteil, ja, oder das Gegenteil der Fall.
Genau, es lässt eigentlich nur nach
ja,
der Zeit.
Ja, genau. Also das merkt man auch immer bei den Treffen, dass die Leute immer sagen, es wird eigentlich immer nur schlechter mit der Zeit, nie besser. Und dann möchten die halt viel wissen, meist wann das entdeckt wurde mit der OP, ne, wie lange das dauert, wie er das weggesteckt hat, haben wir beidseitig operieren lassen oder erstmal nur einseitig und natürlich dann, wie lange es gedauert hat, dass er in die Sprache gekommen ist, wie er jetzt spricht. Jetzt ist er ja ein Alter, wo ich sagen kann, du, die Mama möchte sich gerne mal mit dir unterhalten, wo man ihm aus seiner Perspektive erzählen lassen. Ne? Mhm. Das ist ja nochmal was ganz anderes, als wenn ich das erzähle, weil nur er kann sagen, wie sich das für ihn anfühlt und ob das jetzt schwer war oder leicht war, ob das anstrengend ist für ihn oder ob das einfach ganz leicht war mit dem Hören. Und das ist ja so eine Sache, wo die Eltern dann immer meistens nachfragen, so, oh, können wir mal mit Mats sprechen?
Genau, das, so, das, ne? Hast du uns auch ganz, ganz oft berichtet, dass dieser Bedarf auch tatsächlich da ist, zu sagen, darf ich ihn mal sehen, hören, erleben.
Ja.
Wie ist das dann für diese Eltern, die sich das noch nicht so richtig vorstellen können und dann sitzt Mats plötzlich vor ihnen und alles ist ganz normal?
Ja, die wünschen sich natürlich dann auch, dass es bei ihrem Kind auch so stattfindet, solche Entwicklung. Ne? Also, dass die dann quasi ohne ja, irgendwie lispeln oder so sprechen, dass die Interesse haben an Musik, an so Sport und sich vielleicht nicht irgendwie einigeln oder zurückziehen, weil sie denken, sie wären nicht akzeptiert, weil sie diese CIs tragen. Wie gesagt, den Eltern fällt es halt schwer, sich erstmal dafür zu entscheiden, weil es könnte ja irgendwie vielleicht doch ausreichen, dieses Resthörvermögen. Dann möchten sie ihren Kindern auch diese OP nicht zumuten, das kann ich auch verstehen. Und ja, nun weiß man natürlich auch nicht, man kann ja nicht in die Zukunft gucken, ob sich dieses Kind wirklich genauso entwickelt wie Mats. Ja, die letzte Mutter, mit der ich Kontakt hatte, die haben sich dann letztendlich fürs CI entschieden. Aber die Kinder sind ja jetzt noch sehr klein. Also da weiß ich, kann ich nur hoffen, dass sie sich auch so gut entwickeln. Aber ich habe jetzt im Moment keinen Kontakt zu ihr. Ja, aber das sind so die häufigsten Fragen, die ich dann gestellt bekomme. Oder das sind so ihre Gedanken. Ja, so eben auch so speziell Kinder, andere fremde Kinder, werden die dann gemobbt, irgendwie geärgert, wird das vielleicht sogar vom Kopf gerissen, dieses CI. Und da muss ich sagen, nee, war bei uns gar nicht so. Ja, also wirklich das Gegenteil, dass die da sehr aufgepasst haben, die Kinder. Ja.
Einige Eltern, die vor der Entscheidung stehen, berichten auch darüber, dass sie sich schwer tun, eben diese Entscheidung für ihr Kind zu treffen. Was gibst du diesen Eltern mit auf den Weg, wenn sie aus dem Grund zögern und sich schwer damit tun?
Ja, es gibt ja so zwei Seiten von Eltern. Also es gibt ja die Eltern, die vielleicht schon gehörlos sind, ne, die auch sagen, man kennt ja so ein bisschen ihren Standpunkt, so dass das ja wie so eine eigene Kultur ist, diese Gehörlosenkultur. Und dann gibt es ja auf der anderen Seite eben wie wir, die hörenden Eltern, die ihrem Kind das auch ermöglichen möchten. Also ich kann immer nur dann so meinen Standpunkt erklären, was dafür spricht und wie das so bei uns abgelaufen ist und ob die sich dann auch für den gleichen Weg entscheiden. Manchmal denkt man, ja, jetzt, na, ich will nicht sagen, hat man sie davon überzeugt, aber ja, vielleicht doch irgendwo so einen Impuls mitgegeben, dass es doch der richtige Weg sein könnte und entscheiden sich plötzlich doch anders. Da steckt man nicht drin. Also ich kann immer nur so von mir aus sagen, dass ich ihm gerne diesen Zugang zu der hörenden Welt ermöglichen wollte und ihm halt die Entscheidung überlassen möchte, dann, wenn er alt genug ist, zu sagen, ja, ich trage sie weiter oder nicht. Ja, ich weiß auch, wenn man einmal implantieren lässt, dann ist ein natürliches Hören nie mehr möglich. Wie gesagt, bei Mats wäre es sowieso nicht in Frage gekommen. Und von daher kann man erstmal so nicht wirklich einen Rat irgendwie geben, weil jedes Kind natürlich auch sehr speziell oder sehr unterschiedlich und individuell ist, auch in seiner Entwicklung. Ne, ich würde halt immer dazu raten, ne, nach unserer Erfahrung, aber ja, letztendlich geht man ja vielleicht auch ein bisschen nach dem Bauchgefühl und die Entscheidung kann ich nicht abnehmen von den Eltern. Hm. Ja.
Ihr habt jetzt knapp 13 Jahre gemeinsame Erfahrung mit dem CI gemacht und im Alltag stellt man häufig ja auch fest oder entwickelt so seine eigenen Tipps und Tricks, auf die man dann irgendwie kommt, die einem das Leben erleichtern. Fallen dir da Dinge ein, die ihr so über die Jahre entdeckt habt, wo ihr drauf zurückgreift? Oder hat alles so reibungslos funktioniert?
Also ich hatte Mats immer schon öfters darauf angesprochen, ob wir nicht doch Gebärdensprache lernen. Ne? Weil es kann ja irgendwie immer sein, dass das doch mal beide ausfallen. Gott sei Dank ist das nie passiert, aber wir haben schon oft die Situation gehabt, wir fahren in Urlaub und ein CI fällt plötzlich aus und er hat nur noch eins. Und dann dachte ich immer, oh Gott, wenn jetzt noch das andere ausfällt, na, dann haben wir irgendwie ein Problem. Dadurch, dass er aber als Baby schon irgendwie gelernt hat, also man hat auch immer gemerkt, so erst mit seinen Augen ganz, also richtig immer so sehr offen und die Augen waren immer ganz groß und haben so die ganze Umgebung so wie abgescannt. Also quasi hat er diesen einen Sinn irgendwie mit einem anderen Sinn ersetzt und gut Lippen ablesen kann und es irgendwie immer gut funktioniert hat, dass wir so eine Art Zeichensprache entwickelt haben oder ich auch mal schnell was auf dem Zettel aufgeschrieben habe, hat das irgendwie immer funktioniert. Ich würde es zwar immer noch gerne machen, diese Gebärdensprache lernen, einfach um auch so ein bisschen den Respekt der Gehörlosen ja zu zeigen, um sie da nicht irgendwie ja auszuschließen. Oder ich finde es ja auch irgendwie ganz faszinierend, diese Sprache zu lernen und oder in, so in beiden Welten sozusagen hin und her zu switchen und vielleicht auch mal wie zu dolmetschen dann quasi, wenn einer vor einem steht. Aber ja, das waren eigentlich so die einzigen, also abgesehen von so, dass man halt so gewisse Vorkehrungen getroffen hat, dass die nicht von den Kopf abfallen, war das jetzt das, ja, das Einzige, was wir da so persönlich entwickelt haben. Also mittlerweile kann man ja die CIs auch so einstellen, dass die so langsam hochfahren, so, ne, wie beim Computer muss man sich vorstellen, also dass er nicht anschaltet und dann hat er so voll die Breitseite an Geräusche, sondern es fährt jetzt so ganz langsam hoch. Und früher habe ich ihnen halt erstmal ein Zeichen gegeben, du, ich mache dir jetzt die Lauschis dran, ich erschreck dich nicht und so. Jetzt macht er das ja alles alleine. Ne? Und ja, also wir flapsen ja manchmal auch rum und sagen, bist du online oder bist du offline?
Weiß man beim 14-Jährigen
ja,
nicht immer.
Genau. Und ja, also er macht ja manchmal auch selber so seine Späßchen, so mit der Gehörlosigkeit. Und ich finde, man sollte es auch nicht ganz so ernst nehmen. Man soll sich auch nicht drüber lustig machen. Also man muss da immer so ein bisschen schauen. Aber das, ja, ich sage auch mal, mit Humor lässt sich einfach alles viel leichter ertragen, auch egal, was es ist. Und also es klingt jetzt vielleicht für manchen böse, aber wir machen halt manchmal auch so unsere Späßchen mit. Und er macht ja mit und sagt dann manchmal eben auch so nach dem Motto, naja, mir ist das ja egal, so ich höre ja dann eh nichts, so wenn ich die CIs. Also er nimmt das auch ein bisschen mit Humor. Mhm. Ja.
Ich finde das auch genau die richtige Art, denke ich, das zu nehmen mit Humor und mit ja, einer positiven Einstellung, die ich auf jeden Fall bei euch auch sehe. Und das finde ich sehr bewundernswert und finde, das ist auch was Gutes, einen guten Tipp, den man unseren Hörern mit auf den Weg geben kann, auch wenn man vielleicht jetzt gerade noch am Anfang ist und die Diagnose für sein Kind bekommen hat, durchatmen und das Ganze auch positiv und vielleicht auch mit ein bisschen Humor nehmen.
Ja, definitiv.
Vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist.
Sehr gerne.
Dass du uns so viele Einblicke gegeben hast in dein Leben, in Mats Leben, in euer gemeinsames Leben mit CI. Es war sehr, sehr spannend. Schön, dass du da gewesen bist. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ja, gerne wieder. Vielen Dank.
Abonnieren Sie unseren Kanal. Hier, bei YouTube und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Bewertung.